Und es fing damit an, dass der Zug schon mal 10 Minuten Verspätung hatte. Und ich dachte, okay, mein Zeitfenster zum Umsteigen wird etwas schmaler. Dann kam die nächste Ansage, der Zug hält leider diesmal nicht in Hamburg Hauptbahnhof. Und ich dachte, oh, das könnte Probleme geben. Natürlich gleich meine App aufgemacht, Bahn, gucken, wie komme ich da wieder hin, S-Bahn, was gibt es für Möglichkeiten. Okay, nochmal zusätzlich 10 Minuten. Eieiei, das sind dann schon 20 Minuten. Ob das gut geht, war schon lustig. Also ich will das abkürzen, es hat geklappt, ich bin ja hier, sonst wäre ich nämlich heute nicht hier. Aus diesem Grunde habe ich gesagt, ich bin froh, dass ich da bin. Ja. Ja, das Witzige war, ich war dann irgendwo, landete Hamburg, ich glaube Hamburg-Altona war das. Und dann hieß es, wir müssen mit der S-Bahn dann zum Hauptbahnhof. Und ich dachte, Moment. Und bin dann da nochmal, hab da nochmal geguckt, hab so ein paar Sachen gecheckt. Und dann laufe ich an einem Gleis vorbei und denke, da steht Koblenz. Und dachte, oh, das muss ich gleich mal auschecken. Und da war es der Zug. Das war mein Zug. Und ich hatte Riesenplatz, es war fantastisch, ich konnte ganz entspannt einsteigen. Aber im Hamburger Hauptbahnhof, da war ein Kuddelmuddel, das kann ich euch sagen, das war ganz schön krass. Massenhaft Leute, die Bahn musste dann 3, 4, 5 Mal ansagen, wer nicht reserviert hat, gebucht hat diesen Zug, der solle bitte den anderen Zug nehmen, der danach kommt, weil der Zug ist völlig überfüllt. Wir können nicht losfahren, solange der so überfüllt ist. Also war schon lustig. Gut, ich bin da und ich freue mich, hier zu sein. Und ich träume davon, dass der Gottesdienst so überfüllt ist. Dass wir, naja, starten können wir dann immer, das kriegen wir immer hin. Also da sind wir besser als die Deutsche Bahn. Egal wie voll es hier wird, ihr werdet immer sehen, dass wir immer starten werden. Jawohl, gut. Wir haben ja über Visionen gesprochen in den letzten Wochen. Und wer mich kennt, der wird wissen, ich werde nicht aufhören, über Visionen zu reden, bloß weil wir 6 Wochen Visionswochen hinter uns haben. Und wir haben uns überhalten über solche Sachen wie gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß. Ich finde das Bild einfach fantastisch. Ja. Ich denke da immer an meine, habe ich schon erzählt, ne, von meiner Espressomaschine, wenn ich so ein Häufchen da drauf mache mit dem Kaffee und dann wird der erstmal gerüttelt, geschüttelt und geklopft. Und dann komme ich noch, habe ich so einen Stampfer, da drücke ich das nochmal runter, da denke ich, aus so einem Berg wird auf einmal so eine flache Landschaft. Wie Flachland, ja, genau. Da war ich heute gestern, Flachland. Und die haben auch Hügel da oben, habe ich festgestellt. Aber das ist nicht zu vergleichen. Gut, Spaß beiseite. Ah ja, da waren wir. Also, und das ist so ein Bild, so eine Aufforderung. Wenn man so eine Aufforderung hört, mal ganz ehrlich, wer jubelt sofort los, wenn er so eine Aufforderung hört? Ist doch gar nicht so einfach, mit so einer Aufforderung umzugehen. Da muss man einige Turnübungen im Hirn machen und zu sagen, ja, das ist eigentlich gut. Das ist wirklich gut. Ja, gebt und es wird euch gegeben werden. Weil so ganz spontan, wenn wir aufgefordert werden zum Geben, da schreit das Herz nicht immer gleich Hurra. Im Gegenteil, da sind einige Argumente und Gedanken und Gefühle, Emotionen, die da so unterwegs sind, die man erstmal sortieren muss, um jetzt sich nicht von dieser Aufforderung bedroht zu fühlen, in die Ecke gedrängt zu fühlen. Die ganzen Verteidigungsgedanken, Mechanismen, die wir dann so auffahren und dann müssen wir ja uns überlegen, dann hören wir auch gute Botschaften und sagen, ja, das ist gut zu geben, okay, es ist gut, also muss ich jetzt auch geben. Aber wie frei sind wir dann wirklich da drin? Das ist die Frage. Wie frei sind wir dann wirklich? Ist das nur eine Methode, um mehr aus den Leuten rauszuholen oder geht es um mehr? Dann haben wir noch so andere Sachen. Wir reden ganz viel hier in der Kirche bei uns vom Dienen. Ja, das ist noch so ein Ding, ne? So habe ich letzte Woche kurz zitiert. 1. Petrus 4. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Ja, schon wieder so eine Aufforderung. Ja? Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Ja, da denkt man vielleicht auch manchmal, ich will ja eigentlich nur einen Gottesdienst besuchen, dann gehe ich wieder nach Hause. Und das ist völlig legitim. Ja? Und wieder so eine Aufforderung, die so eine gewisse Spannung erzeugt im Herzen, wo man denkt, okay, wieder sind so ein paar Turnübungen im Kopf nötig, um sich das, die ganzen Emotionen, die das erstmal auslöst, diese Aufforderung, um sich zu sortieren und zurechtzulegen und zu sagen, nee, eigentlich ist es ja tatsächlich sinnvoll. Dann hört man solche Sprüche wie, wir reden ja hier nicht nur davon, dass man an Jesus glaubt oder Jesus toll findet, sondern wir reden dann so von so Sachen wie Jüngerschaft. Ne? Jüngerschaft, das ist dann nochmal so, fühlt sich vielleicht manchmal so an, wenn die Leute darüber reden, das ist so die Eliteeinheit der Christen. Ne? Das sind die Jünger, ja, die Jüngerschaft. Ja, die sind nicht nur gläubig, sondern die sind auch richtig krass unterwegs so mit Jesus und die reden dann auch solche Sachen wie gebt und es wird euch gegeben werden, dienen, weil durch dienen wächst man, ja, oder es gibt, eigentlich gibt es überhaupt keine Möglichkeit, Jesus nachzufolgen, ohne zu dienen. Ja, ich meine, Jesus hat es ja selber vorgelebt, der hat ja gesagt, Jüngerschaft heißt ja von Jesus Leben lernen und Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, mich bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Klar, also die erste Reaktion, die emotionale Reaktion ist Abwehr. Moment mal, was wollen die von mir? Ja, erst wollen sie die wollen mein Geld und da soll ich also auch hier noch was arbeiten? Moment mal, was ist denn das für ein Verein hier? Wo geht's denn hier lang? Was wollen die? Ja, dann hört man solche Sachen, wie was ich jetzt mal kurz zusammengefasst erklärt habe, mit Jesus hat das Vorbild gegeben, von Jesus Leben lernen. Aha, okay, kann ich so in meinem Kopf dann vielleicht auch nachverfolgen und vielleicht sogar, wenn ich gut gelaunt bin, gut drauf bin, kann ich dem sogar zustimmen. Aber wiederum die Frage, ist das etwas, was von Herzen kommt? Und wie geht das, dass es von Herzen kommt? Ja, hier gerade nochmal so, um das nochmal zu verdeutlichen, einander dienen, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Oh, das ist ein interessanter Gedanke. Ich möchte jedem das zusprechen, wenn du genau diese Spannung erlebst, wenn du solche Aufforderungen hörst, oder ich versuche es mal positiv auszudrücken, Ermutigungen. Es ist völlig okay, dass du in eine Abwehrhaltung gehst, weil es ist normal. Das macht jeder. Und wenn wir uns das nicht wirklich eingestehen würden, wären wir nicht ehrlich. Und wir wollen keine fromme Fassade leben, sondern wollen was Echtes erleben, was Kraft hat, was lebendig ist, was verändert. Und deshalb ist es wichtig, da nochmal genauer hinzuschauen, um was geht es denn da eigentlich? Und ich glaube, dass hier in diesem Vers uns eine Spur gelegt ist, die uns auf einen Weg führen kann, tiefer zu erkennen, um was es eigentlich dabei auch geht. Nochmal, einander dienen, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Da wird etwas sichtbar, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Und dieser Gedanke taucht in dem Neuen Testament des Öfteren auf. Zum Beispiel im Epheserbrief, ich lese das einfach nur mal vor, da ist dann gleich am Anfang im Epheserbrief Kapitel 1 ganz viel davon die Rede, wie sehr Gott Menschen liebt und er will, dass wir zu ihm gehören. Und ich lese mal so ein paar Sätze davon vor. Und weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Das ist wieder so ein Ding, das kann man eigentlich gar nicht verstehen. Ne? Wie geht denn das? Naja, müssen wir uns mal darauf einlassen. Bevor die Welt erschaffen wurde. Denn wir sollen heilig und makellos vor ihn treten können aus Liebe. Uiuiui, schon wieder so ein krasser Anspruch. Aus Liebe hat er uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Aha, das ist schon mal was anderes. Hier geht es um Familie. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. So gefiel es Gott und das war sein Wille. Und jetzt kommt ein interessanter Satz. Ich lese das übrigens für die, die es gerne genauer wissen wollen, aus der Basisübersetzung. Weil ich denke, die haben das ganz treffend auf den Punkt gebracht. Es kommt nämlich ein wichtiger Punkt. Denn das dient dem Lob seiner Herrlichkeit und Gnade. Die hat er uns gewährt, weil wir zu ihm gehören, zu dem gehören, den er liebt. Das dient dem Lob seiner Herrlichkeit und Gnade. Genau genommen ist das Bild, was hier gebraucht wird, ist das Bild von der Buntheit der Farben. Die Fülle und Vielfalt der Herrlichkeit Gottes soll sichtbar werden wie in einem Regenbogen, wie den Regenbogenfarben. Und das passt zu uns hier heute Morgen. Ja? Diese Vielfalt, diese bunte Vielfalt von Menschen. Wir haben Bleichgesichter, wir haben dunklere Gesichter, natürlich aussehende Gesichter, gelbe Gesichter, wir haben und so weiter. Ja? Aber dahinter steckt ja mehr, dahinter stecken Biografien, Lebensgeschichten unterschiedlichster Art, manches ein bisschen schöner, manches ein bisschen schmerzhafter, manches ganz schwierig, also ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich fantastische, einzigartige Persönlichkeiten stecken dahinter. Prägungen, ethnische Kulturen stecken dahinter. Und darum geht es jetzt, dass diese Vielfalt, dass nicht nur diese Vielfalt, die wir in Form von verschiedenen Menschen sehen, dass diese Vielfalt der Liebe und der Gnade Gottes sichtbar wird. Im Johannesevangelium, Kapitel 10, da sagt Jesus, ich bin gekommen, dass ihr um Leben zu bringen, und zwar Leben in ganzer Fülle. Interessant, die neue Genfer Übersetzung, die ergänzt hier nochmal, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluss haben. Ich habe das dreimal gelesen, weil ich wissen wollte, was? Leben haben und Überfluss haben. Also in einem Deutschaufsatz würde das als Grammatikfehler oder so ein Dingsfehler, Ausdrucksfehler, zweimal haben hintereinander, geht ja nicht. Also entweder Leben und Überfluss haben, so würde es unserem Sprachgebrauch vielleicht eher passen. Aber nein, es heißt Leben haben und Überfluss haben. Leben in ganzer Fülle. Und ich glaube, dass der Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, etwas ausdrücken will. Nämlich, dass es überhaupt nicht in Worte zu fassen ist. Dass Worte einfach nicht ausreichen, was das bedeutet. Also diese Stelle hat jetzt nicht der Paulus geschrieben, der ist ja aus dem Johannesevangelium 10, Vers 10. Aber Paulus zitiert diesen Gedanken auch immer und immer wieder, will etwas deutlich machen von dieser Fülle der Herrlichkeit Gottes, die durch Menschen sichtbar werden will. Und das hat etwas mit der Gnade zu tun. Die Gnade ist genau dieser Raum, dieser Lebensraum, den Gott geschaffen hat, in dem diese Fülle und diese Vielfalt sichtbar werden. Ich möchte ganz gern mal einen Zeitungsartikel lesen, den ich heute Morgen gelesen habe. Moment, da, nein, da ist er. Es geht um die Einwanderung, um das Thema Einwanderung. Und er spricht über Massen, das Problem der Masseneinwanderung. Die Masseneinwanderung werde die entscheidende, Moment, ich sage gerade nochmal, wer das geschrieben hat. Das ist ein Schriftsteller, Rüdiger Safranski, Literaturwissenschaftler und so weiter. So, und er sagt, diese Masseneinwanderung werde die entscheidende Aufgabe der kommenden 10 bis 20 Jahre sein. So der Autor weiter. Angesichts von riesigen Migrantenströmen müsse man sich fragen, ob sich die liberale Gesellschaft künftig aufrechterhalten lasse. Und ich befürchte, wir werden es bei der gegenwärtigen Blauäugigkeit nicht können. Das inflationäre Geschwätz von Fremdenfeindlichkeit und Islamphobie müsse aufhören, sagt Safranski. Damit blockieren wir das Denken. Es gelte, Probleme realistisch zu betrachten und zu benennen. Es gäbe keine Pflicht zur Fremdenfreundlichkeit, sondern zur Pflicht, die Pflicht zur Hilfsbereitschaft und zur wechselseitigen Höflichkeit, vor allem aber die Pflicht, das Maß der Verträglichkeit zu bedenken, mahnte der Wissenschaftler. Festzuhalten bleibt jedenfalls, je größer der Zustrom, desto geringer die Chance der Integration. Und dann geht es weiter, er kritisiert die Denkfaulheit der Politiker und der Verantwortlichen. Warum zitiere ich das jetzt hier? Gerade wenn wir so ein Thema haben, internationaler Gottesdienst. Und weil mir was wichtig ist. Mir ist wichtig, dass wir nicht einfach nur in einer frommen Blase leben, wo wir uns selber glücklich reden. Sondern mir ist wichtig, dass wir die Realität anschauen, in der wir leben. Und trotzdem den Blick auf das haben, was uns gegeben ist, in Christus, in dem Evangelium. Das Problem, was dieser Mann hier skizziert, ist ja etwas, was auch rumort in unserer Gesellschaft. Ich brauche nicht großartig das auszuführen, was da an unterschiedlichsten Strömungen unterwegs ist und wie viele Ängste da im Hintergrund sind und wo man genau das auch spürt, dieses Gefühl hat, dass man sich nicht wirklich in angemessener Weise mit der ganzen Problematik auseinandersetzt, sondern dass es sehr stark polemisierend, polarisierend ist und nicht wirklich man guckt, was Sache ist. Nochmal, warum? Was hat das für uns zu bedeuten? Was hat das mit uns zu tun? Ich glaube, alles. Ich glaube, alles. Ich glaube, dass die Kirche, die Gemeinde Jesu, das Beispiel schlechthin für ein versöhntes Miteinander sein kann. Ich glaube, dass Kirche ein Beispiel geben kann, ein kraftvolles Beispiel geben kann, wie es aussehen kann, wenn man in versöhnter Weise miteinander unterwegs ist. Versöhnte Vielfalt, versöhnte Verschiedenheit. Und dass das Leben, dieses Leben, von dem Jesus spricht, dass er sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt. Und dass das durch euch sichtbar wird. Das ist doch der Punkt dabei. Jesus sagt das ja nicht einfach nur als Sonntagsermutigung, als so ein frommer Weisheitsspruch in Facebook oder Instagram. Und man sagt, ach ja, cool, hört sich gut an. Sondern dahinter steckt eine tief im Herzen verwurzelte Absicht Gottes. Dass sein Leben, seine Liebe, seine Gnade, seine Güte, seine Schönheit, seine Herrlichkeit sichtbar wird durch Menschen. Denn das sagt dieser Satz aus. Dient einander, damit sichtbar wird diese vielfältige Gnade Gottes. Weil sie schafft eine Veränderung. Sie schafft, die Gnade ist ein Raum, wie ein Lebensraum, ein Land, ein Bezirk, eine Region, wo andere Gesetze gelten. Aber wie ich anfangs skizziert habe mit diesen beiden Aussagen, gebt und es wird euch gegeben werden oder dient einander, da spüren wir ja diese Spannung. Und wir merken, es ist eine Herausforderung. Mit ein paar frommen Sprüchen kriegen wir das nicht hin. Das ist natürlich einfach. Sonntags morgens geht das besonders gut, wenn alle ausgeschlafen sind, vielleicht auch frisch geduscht und schön gefrühstückt, mehr oder weniger, dann hierher kommen, dann entspannten Gottesdienst genießen und dann kann man auch sagen, ach guck mal, wie vielfältig und wie unterschiedlich wir das sind und dann gehen wir wieder nach Hause und alles ist gut. Ja, ist schön, hat was Feines, hat was ganz Tolles. Und das ist auch, das meine ich überhaupt nicht zynisch, das meine ich total wertschätzend. Das ist was Kostbares. Aber damit dieses Miteinander hier funktioniert, braucht es Menschen, die genau das angefangen haben zu verstehen und in ihrem Leben suchen zu leben. Diese Gnade. Es gibt einen jungen Mann, oder beziehungsweise es gab einen jungen Mann im Leben von Paulus, dem hat der Paulus gesagt, tu hör mal zu, die Kirche, die Gemeinde Jesu ist was Außergewöhnliches, ist was ganz Besonderes. Und das ist überhaupt nicht vergleichbar mit anderen Dingen, die du kennst, sagt er zu ihm, Timotheus hieß er. Und er sagt, ich gebe dir ein paar Anweisungen, ich gebe dir ein paar Beschreibungen, damit du weißt, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll, weil Kirche, Gemeinde Jesu, funktioniert nach ganz anderen Regeln und Gesetzmäßigkeiten wie die übrigen Teile der Gesellschaft. Und dann sagt er in diesem Text, im Timotheusbrief, denn die Gemeinde ist die Grundlage, die Säule der Wahrheit Jesu, der Wahrheit Gottes. Und ich möchte sagen, das Fundament der Gnade. Und der Punkt ist jetzt der dabei, ich glaube, dass dieser junge Mann, Timotheus, schon ganz viel Respekt vor dieser Aufgabe hatte. Ja, da war dieser große Übervater, Paulus, und hier war so der kleine Timotheus, junger Typ. Und irgendwie glaube ich, dass diese Aufgabe, dieses Bild, was Gemeinde eigentlich ist, was Kirche eigentlich sein soll, den Timotheus ganz schön auch Respekt eingeflößt hat, um nicht zu sagen, Angst gemacht hat. Boah, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Und dann gibt er ihm eine Ermutigung. Und mir geht es jetzt eigentlich um die Ermutigung, die Paulus dem Timotheus gibt, damit er mit diesem gigantischen Auftrag überhaupt umgehen kann. Und er sagt ihm Folgendes. Mein lieber Sohn Timotheus, werde stark durch die Gnade, die Gott dir in Christus Jesus geschenkt hat. Werde stark durch die Gnade. Und das ist ein fantastisches Bild. Werde stark durch die Gnade. Und es bedeutet, dass Gnade ist, oh, lass mich vielleicht mal gerade, ich will mal gerade was lesen, aus einer ganz, ich versuche das zu übersetzen, eine andere Übersetzung, englische Übersetzung, so eine moderne. Es gibt ja immer wieder so verrückte Leute, die meinen, man müsste die Bibel noch moderner übersetzen. Ich frage mich, das hört überhaupt nicht auf. Das ist wie so ein... Alle paar Jahre kommt wieder so ein neues Ding. Wenn du mal versuchst zu zählen, wie viele englischsprachige moderne Übersetzungen mittlerweile gibt, dann kommst du gar nicht mehr aus dem Zählen raus. Das ist fantastisch eigentlich. Da heißt es in dieser Übersetzung hier, Timothy, my dear son, live your life empowered by God's free flowing grace. Which is your true strength found in the anointing of Jesus and your union with him. Also ich versuche es mal so zu übersetzen. Timotheus, mein geliebter Sohn, lebe dein Leben. Empowered heißt so gestärkt, ermächtigt, aufgebaut, ermutigt. Und das ist das griechische Wort, drückt genau das aus. Gestärkt zu werden, ermutigt zu werden, befähigt zu werden. Und erinnert euch, das war hier seine Herausforderung. Wie soll das funktionieren? Und er sagt, die Gnade befähigt dich dafür. Gnade hat die Eigenart, dich da drin zu befähigen. Also die Gnade, die dich befähigt, die frei fließt. Ich liebe dieses Bild von dem Fluss der Gnade. Etwas, was fließt. Da ist Dynamik drin. Da ist Bewegung drin. Da ist frisches Wasser ist was Fantastisches. Ich muss bei dem bleiben hier. Und das ist deine wahre Stärke. Die Gnade ist deine wahre Stärke. So, zurück zum Anfang. Wenn wir solche Aufforderungen hören, gib und es wird euch gegeben werden, gedrücktes, gerüttelt und so, oder dient einander. Und das provoziert ja so eine gewisse Spannung in mir. Und ich möchte mal sagen, es ist okay, das habe ich vorhin schon gesagt. Und jetzt möchte ich dich einen Schritt weiterführen. Die wahre Kraft, um das leben zu können, die kommt durch die Gnade. Durch die Erfahrung der Gnade. Die tiefe Erfahrung der Gnade macht den Unterschied. Die tiefe Erfahrung der Gnade setzt dich nämlich frei. Das Geben plötzlich für dich nicht mehr eine Aufforderung ist, der du jetzt folgst, weil dazu aufgefordert wird, weil irgendwie mit tollen Argumenten dargestellt wird, wie toll das ist, wie gut das ist zu geben. Sondern die Gnade setzt plötzlich etwas in deinem Herzen frei, dass du sagst, yeah, wo ist die nächste Gelegenheit, dass ich etwas geben kann? Und zwar nicht nur Geld, sondern Freundlichkeit, meine Zeit, Aufmerksamkeit, dienen. Plötzlich entsteht, wenn dein Gnade setzt in deinem Herzen etwas frei, das ist wie, als ob die Wurzeln deiner Existenz, deines Seins plötzlich freigeschaufelt werden und eine Nahrung ziehen können, die du sonst im Leben nirgendwo herkriegst. Und da geht etwas auf, da wird was freigesetzt, dass du plötzlich mit einer Freude, eine Freude daran hast. Das kommt ganz tief von unten, wo du aus einem tiefen Bedürfnis heraus anfängst, ich möchte dienen, weil es etwas ist, was mich erfüllt, das ist Liebe praktisch. Dienen ist Liebe praktisch. Und dienen, wenn das aus diesem Geliebtsein heraus entsteht, das setzt eine Erfüllung frei, Erfüllung, Friede, Freude frei. Das ist einfach fantastisch. Und das ist der Punkt, um den es geht. Ich möchte diesen Punkt der Gnade mit einem Gleichnis deutlich machen. Und damit komme ich zum Abschluss. Eine Geschichte, die viele Menschen kennen. Das ist die Geschichte von dem Vater mit den zwei Söhnen. Und dieser Sohn, der eine Sohn, hat eines Tages die Idee, ich habe die Schnauze voll hier. Ich will raus in die weite Welt. Und er sagt, Vater, gib mir dein Erbe, was mir zusteht. Ich ziehe jetzt endlich los. Und der andere, sein Bruder, bleibt zu Hause. Der Punkt ist der, die meisten von uns kennen diese Geschichte, es endet in einem Desaster. Der junge Mann hat all sein Geld verprasst und kommt an einen Punkt an, so, ich nenne es so Point Zero. Das ist der absolute Nullpunkt. Und er merkt, boah, ich bin voll an eine Grenze angelangt. Und plötzlich passiert etwas. Als er diese Grenze erreicht, passiert etwas in seinem Hirn und in seinem Herzen. Er fängt an zu denken. Es ist schon interessant, wie manchmal das Denken durch solche, Träume und Visionen und Bedürfnisse, die wir so haben, völlig ausgeschaltet ist. Sehnsüchte. Obwohl Sehnsucht was Feines ist, was Gutes ist. Aber manchmal kommt da irgendwie was rein, was das Ganze so blockiert, dass du gar nicht mehr richtig klar denken kannst. Und er erkennt folgende Punkte. Er merkt, ich bin hier an einer Grenze und hier geht es nicht weiter. Es ist eine Sackgasse. Mein Leben ist in einer Sackgasse. Und es gibt keine Perspektive. Dann fällt ihm das Nächste ein. Nämlich, wer bin ich eigentlich? Ich bin doch der Sohn meines Vaters. Und plötzlich, als dieser Gedanke in ihm erwacht, ich bin doch der Sohn meines Vaters, wo ihm seine Identität, seine Wurzel, seine Herkunft plötzlich wieder klar wird, ich bin doch der Sohn meines Vaters, steht er auf, trifft eine Entscheidung und geht nach Hause. Der Punkt ist der, ein wichtiger Punkt, es sind drei Punkte hier. Das erste, er kommt an eine Grenze. Er spürt diese Spannung zwischen dem, was er eigentlich wollte für sein Leben und dem und der Sackgasse, in der er gelandet ist. Der nächste Punkt ist, er erkennt, wer er eigentlich ist, was seine wahre Identität ist. Und er erkennt zweitens, wo er hingehört. Er geht nach Hause. Und die Haltung, mit der er nach Hause kommt, ist, ich weiß, ich bin Sohn meines Vaters. Ich weiß, ich höre hier nach Hause. Und der dritte Punkt ist, ich will einfach nur dienen. Und hört mir noch gut zu, das sind diese letzten Gedanken. Ich glaube, das ist genau die Haltung, die wir brauchen, um Multikulti im Sinne des Reiches Gottes leben zu können. Genau diese Haltung. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wohin ich gehöre. Und ich will einfach nur dienen. Und die Gnade macht es möglich. Und stellt euch eine Gemeinschaft vor, die geprägt ist von dieser Erfahrung, von dieser Gnadenerfahrung. Stellt euch vor, wie so eine Gemeinschaft prägend sein kann. Auch gerade vor diesem aktuellen Problem, was ich gerade zitiert habe, mit diesem Artikel aus der Zeitung. Ein letztes Bild zum Abschnitt und das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Okay. Koblenz hat 100.000 Einwohner. Ich will jetzt einfach nur mal ein Bild malen, okay? Seid ihr noch dabei? Einfach nur das Bild malen. Koblenz hat 100.000 Einwohner. Jetzt stellt euch einfach mal das vor. Malt euch dieses Bild aus, wenn 1% Koblenzer, wie viel sind das? 1.000 Leute. Wenn 1.000 Leute in Koblenz genau diese Kultur des Reiches Gottes in einer kraftvollen Weise leben würden, würde das etwas ausmachen in unserer Stadt? Würde das einen Einfluss haben? Würde das etwas verändern in der Art und Weise, wie wir in dieser Stadt leben? Ist das nicht eine verlockende Perspektive? Darf ich uns einladen, dass wir uns genau auf diesen Weg machen? Genau diese Kultur der Gnade zu leben, in der etwas Kraftvolles, in der diese vielfältige Art der Gnade, diese vielfältige Art der Liebe und der Güte Gottes sichtbar wird durch Menschen, die miteinander unterwegs sind. Die miteinander unterwegs sind, weil sie eine tiefe Erfahrung durch die Gnade Gottes gemacht haben. Darf ich einladen, dass wir zusammen beten? Ja. Herr Jesus Christus, manchmal fühlen wir uns auch völlig überfordert von dem, was wir so manchmal denken, was du erwartest von uns, Gott. Von dem, was wir denken, was vielleicht die Gemeinde von uns erwartet, was andere von uns erwarten. Und manchmal sind wir ganz schön am Kämpfen mit unseren eigenen Problemen, mit unseren eigenen Bedürfnissen und dem, was wir so als Mangel empfinden. auch mit unseren Sehnsüchten. Herr Jesus, wir schauen heute Morgen hier auf dich. Im Glauben und im Vertrauen, dass die Gnade Dinge möglich macht, die kein Mensch zustande bringt. Und Gott, wir sehnen uns danach. Wir sehnen uns nach Gnade. Wir sehnen uns danach, dass Gnade in dieser Art und Weise wirksam ist, hier unter uns in dieser Kirche, in dieser Gemeinde. Gott, ich bete, dass diese Gemeinde bekannt wird für die Kultur der Gnade, die hier erfahren wird, die hier gelebt wird. Die Kultur der Gnade, die Kraft der Gnade, die alles verändert. Und deshalb schauen wir heute Morgen hier auf dich, den Anfänger und zum Zielbringer des Glaubens. Danke, Jesus. Ich möchte uns alle einladen, darüber nachzudenken, welche Entscheidungen jetzt für dich dran sind. Der Sohn, der erkannte, ich bin an einer Grenze angekommen. Und die Grenzen sehen für jeden von uns anders aus. Aber das Gefühl, die Erfahrung ist dieselbe. Ich habe das Gefühl, es geht nicht weiter. Dieses Gefühl der Sackgasse. Und wenn du das spürst, dann triff diese Entscheidung. Wer bist du? Und ich schlage vor, dass du dir klar machst, heute Morgen neu, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, ich bin ein Kind meines Vaters im Himmel. Und weil ich sein Kind bin, gehöre ich dahin. Ich gehe nach Hause, zu meinem Vater. Und der Ort, wo ich zu Hause leben kann, ist seine Kirche, seine Gemeinde. Und ich will Gnade erfahren. Gnade schmecken, Gnade erleben. Und diese Gnade soll etwas in mir freisetzen, dass ich von Herzen gerne, ohne irgendwelche Ansprüche, ohne irgendwelche Flausen, einfach nur dienen will, einfach nur da sein will. Aus tiefer Liebe heraus, aus tiefer Freude heraus, über das Haus meines Vaters. Danke, Jesus. An welchem Punkt stehst du hier heute Morgen? Was ist deine Entscheidung? Und ich meine es ganz ernst, bitte, mach es fest. Lass diesen Augenblick nicht verstreichen, ohne eine klare Entscheidung für dich zu treffen, was dein nächster Schritt darin ist. Gott segne dich.